Ruhe im Sturm. Wir als Menschen haben immer die Tendenz, aus unserer Kraft, wie wir einfach aufgewachsen sind, zu kämpfen. In der Bibel sieht man zum Beispiel die Jünger, die waren im Sturm. Und die Spezialisten, die Jünger, die perfekt waren auf dem See Genezareth, kämpfen mit dem Wind und kämpfen und kämpfen und schaffen es nicht. Jesus möchte etwas tun, was wir selbst nicht tun können. Jesus fängt da an, wo wir aufgeben. Ich sage mal gern, die erste Gabe, die wir brauchen, ist die Aufgabe. Dass wir aufhören, aus eigener Kraft uns kaputt zu kämpfen. Und das ähnliche Thema ist das auch heute. Wie können wir innerlich ruhig werden, trotz tobender Stürme in der Welt? Und ich weiß, es ist eine Sache, die nur Gott machen kann. Auf der nächsten Folie. Keine Folie. Kein Problem, wir sind flexibel. Ah, okay. Manche Menschen ignorieren es. Ich weiß, während der Corona, wenn man so nimmt, die Corona-Krise war eine Prüfung für uns und auch eine Prüfung für die Gesellschaft. Wir waren verwöhnt, die Gesellschaft geht vor sich hin, alles war soweit in Ordnung, es gibt keine Gefahren, wir sind eigentlich komplett verwöhnt gewesen. Und plötzlich kommt irgendwie ein Feind unter uns, der Leute krank macht. Und es war richtig, kommen so viele Kunden, wo ich einfach merke, wie reagieren die? Da war eine, der gesagt, kein Problem, es wird kein Problem sein. Beim nächsten Besuch, das war eine Arzthelferin, was soll ich tun? Also dann hat sie richtig Angst gehabt, sterben wir alle, dann sterben wir halt. Also, und welche Reaktion haben wir auf solche menschliche, auf menschliche Art? Verdrängen ist die andere Methode. Also dass ich einfach sage, egal, ich kümmere mich gar nicht drum. Aber plötzlich muss man mit Maske rumlaufen und was mache ich denn? Eine andere Methode kann sein, dass ich mein Herz verschließe, dass ich sage, ja, ich maue mich zu, ich will gar nicht jetzt dazu lassen, dass irgendwas an mich rankommt. Aber bin ich dann in der Realität, wenn ich nicht zulasse, was so tatsächlich existiert? Oder man sucht Schuldige. Wer war jetzt schuld an dem Problem? Jetzt auch, was in der Zukunft passiert, wir wissen nicht, was passiert. Ist die Lösung, Schuldige zu suchen? Wenn man sich das in einer Firma vorstellt, in einer Gemeinschaft, wo die Leute immer suchen, wer war schuld? Schwäbische Grundkultur. Wir müssen perfekt sein, die pharisäische Grundkultur der Schwaben. Und dann sucht man immer die Schuldigen, warum man nicht perfekt sein konnte. Es gibt auch das Misstrauen. Man vertraut nicht mehr, was jetzt in der Corona-Krise oft so war. Die Leute sind nicht zusammen, sie sind nicht nah zusammen. Es gibt eine Spaltung zwischen Menschen. Aber das kann auch nicht die Lösung sein. Das positive Denken ist ja nicht so schlimm. In der Ukraine, das wird ja nichts passieren. Es wird da keinen Krieg geben, hat jeder gedacht. Ich habe mal eine junge Frau, die hat erklärt, wie ihre Kindheit war. Ihre Mutter hat immer gesagt, sie darf nichts Negatives sagen. Dann war sie krank und hat die Mutter ihr gesagt, sage nicht, du bist krank, sonst wirst du noch mehr krank. Und sie war wirklich dann psychisch krank, dass sie nicht zu sich selber gestehen durfte, wie die Wirklichkeit aussieht. Das Problem von Putin ist der letzte Punkt. Putin hat mal erwähnt in so einem Nebensatz, er möchte keinen Maidan in Moskau. Wenn der Maidan in Moskau passiert, würde er verfolgt, kommt ins Gefängnis. Er hat Angst, dass der Maidan in Moskau passiert. Die Angst von Putin ist die Ursache mit eine Ursache des Krieges. Angst kann überhaupt keine Lösung sein, weil ich mit Angst, mit Gewalt oft antworte. Wir als Menschen sind in einer Situation, wo wir überhaupt keine Kontrolle haben. In Corona kann man wenigstens zumindest was machen. Da hat man jetzt das Gefühl, jetzt hört gerade die Krise auf. Jetzt kommt die neue Krise. Wir können nichts wissen, wir können nicht planen von unserer Seite her. Aber was machen wir denn? Auf der nächsten Folie. Aber Gott möchte uns seinen Frieden schenken. Es steht vom Heiligen Geist oft der Satz, der Geist des Friedens soll in unser Herzen kommen. Und dieser Geist des Friedens in uns, Friede zwischen Menschen und Frieden auch in der Krisenzeit, kommt durch Gottes Geist in uns. Was wir heute Morgen zusammen machen, ist der Weg, was passiert da? Wie bekomme ich, was muss ich tun, dass der Geist Gottes in mir so viel Wirkung hat, dass sein Friede in mir ist? Gleichzeitig auch, wie kann ich den Friede dann zu anderen Menschen weitergeben, die jetzt so verunsichert sind? Wir können mehr Licht in der Welt sein und seinen Friede weitergeben. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, Römer 14. Das Reich Gottes bewirkt in uns, dass wir diesen Frieden bekommen. Oder Galater 1,3, Gnade sei mit euch, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Christus, Jesus Christus, Galater 1,3. Der Friede kommt von Gott. Aber wie komme ich von dem Zustand, wo ich jetzt mit eigener Kraft kämpfe, zu dem Punkt, dass ich diesen Friede erhalte oder auch weitergeben kann? Ein Beispiel ist das Gleichnis vom Sämann auf der nächsten Folie. In Matthäus 13, 3 bis 9 steht, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus zu säen. Indem er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging alsbald auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, ward es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf gutes Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich bin gerade dabei in Hannover mit einem zusammen, das war jetzt während der Corona-Krise, 30 Hektar Landwirtschaft zu machen. Und das ist richtig interessant, das ist der Samen im Boden. Und es ist ein junger Bauer, der hat jetzt ganz viele Sorgen, funktioniert es? Und dann saß er im Büro, was muss ich jetzt machen? Habe ich gedacht und gesagt, nichts, wir warten. Weil der Boden ist gut. Und Jesus nimmt das Bild vom Sämann, weil die Menschen damals in Israel, die hatten auch Landwirtschaft überall. Und der Sämann, die haben das damals mit der Hand gemacht. Das heißt, sie werfen das aus, das Saatgut. Das heißt, er beschreibt diesen Mann. Und dann wirft er das aus und fiel manches auf den Weg. Aber die Vögel kommen und fraßen es auf. Und dann gibt es eine andere Stelle, wo es gibt einen felsigen Boden. Das heißt, die Schwäbische Alb-Version vielleicht. Wo es nicht viel Erde gibt. dann ging es auf, aber es hat nicht die tiefe Wurzel. Und es ist verdorrt. Und es gibt auch manches, das in die Dornen hineinfliegt. Aber die Dornen wachsen und ersticken es. Das ist ein Bild von der Praxis von damals, aber es ist auch bei uns so. Manche von uns haben ein steineres Herz, wo Jesus nicht rein darf. Manche Menschen draußen haben das steinere Herz, wo Jesus nicht rein darf. Manche haben Wunden, die noch da sind, die Dornen, die pieksen. Und bei manchen fällt einfach die Position, dass man die Position vom schlechten Weg, vom schlechten Land zum guten Land, zu Jesus wechseln soll. Auf der nächsten Folie. Jesus hat dann anschließend das Bild erklärt im Vers 18. So höret nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem es an den Weg gestreut war. Warum öffnet sich ein Mensch nicht? Was ist die Ursache? Warum wird nicht verstanden? Wenn wir uns jetzt hier vorstellen, die Sonne scheint, das ist jetzt das Wort von Jesus. Jesus möchte zu uns scheinen. Aber ein Mensch ist in die Richtung unterwegs. Ist sozusagen, er beschreibt, da gibt es eine kleine Reflexion. Ich sehe jetzt hier das Gebäude gegenüber. Aber er schaut wirklich weiterhin in die falsche Richtung. Das heißt, der Mensch hat noch keine Änderung der Richtung. Was auch Jesus erklärt, ist der breite Weg, wo alle Menschen entlanglaufen. Und der breite Weg, wo die Frucht nicht wirklich aufgeht und gestohlen wird, ist auch der Weg, ich bleibe weiterhin auf dem Weg, wie schon immer. Ein anderes Bild, wo das vielleicht auch erklärt ist, die ich kenne das von der Evangelisation, wo es heißt, akzeptiere Jesus. Das heißt, ich akzeptiere Jesus, er existiert, aber ich laufe weiter in die normale Richtung. Ich mache alles wie bisher. Jesus darf nicht sagen, was ich tun soll, sondern Jesus wird akzeptiert. Wie als komme ich im Himmel dann in die Schule, wer alles weiß, darf rein. Nur das Wissen ist da, aber das Herz ist nicht berührt. Auch aus meinem eigenen Hintergrund das Vaterbild. Also ich weiß auch, wo der Vater kam, hatte ich Angst. Es war immer, der Vater kommt ins Haus, ich habe Angst. Das war die Reaktion. Aber da auch zu sehen, Gott hat mich dann aus dieser Situation rausgebracht. Da ging ich in Seelsorge, dann war die Angst weg. Also mein Vater hat sofort gesagt, ich bin jetzt frech. Was Jesus wirklich von uns möchte, ist, dass wir ihn mit ganzem Herzen suchen. Ich habe mal im Alten Testament mit ganzem Herzen suchen eingegeben. Es sind, glaube ich, 10 Mal. Mit ganzem Herzen suchen. Das heißt, ich gehe nicht den Weg. Da habe ich für Jesus, die sonntags habe ich mal ein bisschen Zeit für Jesus. Oder ich klebe mir irgendwo einen Vers hin. Aber das ist nicht das ganze Herz. Ein Zeichen auch, wenn wir merken, dass ich vielleicht weiterhin auf so einem Weg bin, wenn ich jetzt das höre, das Evangelium, ja, ich soll Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen. Was klebt jetzt da? Was hält mich davon ab, wirklich umzukehren? Was hängt da? Kann ich das beschreiben? Wenn wir zu Jesus kommen, damals, wo ich zum Glauben kam, war das wie eine Mauer. Ich habe gemerkt, ich kann nicht wirklich beten. Das war wie so eine Blockade. Und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht ändern. Ich schaffe es nicht. Und dann zu sehen, wie Jesus die Mauer wegnimmt, mit Gebet mit jemandem zusammen. Wir haben eine ganz individuelle Kultur. Also auch unsere Kultur sagt, geh deinen Weg. Aber die Kultur ist nicht unbedingt richtig. Hör auf, selbst zu kämpfen, sondern geh auch zu jemand hin. Betet füreinander, dass er geheilt wird. Steht in der Bibel drin. Kämpfe nicht allein, auch wenn die gesamte Gesellschaft sagt, sei individuell, mache alles selbst. Ja. Da fehlt sie geboten. Vers 20, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, welcher das Wort hört und alsbann mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nur Trübsal oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er alsbald Anstoß. Matthäus 13, 20. Das heißt, das gleiche Problem ist der jetzt auf dem Felsen steht. Es ist vielleicht gerade das Bild vom steinernen Herz. Ich möchte nicht wirklich, dass Jesus da ganz einzieht. Ich akzeptiere Jesus, aber behalte die Kontrolle. Jesus beschreibt da, dass wir eine tiefe Wurzel brauchen. Bist du wirklich tief in Jesus gewurzelt? Jesus ruft da die Menschen nicht, werdet gläubig, sondern er ruft, folgt mir nach. Kann ich diese Positionsänderung machen? Kann ich von dem felsigen Boden zu dem guten Boden wechseln? Bin ich beweglich? Alles, was ich gerade sage, sind Sachen, die Gott bewirken möchte. Wir haben oft in der Denkweise, dass wir es mit eigener Kraft machen müssen. Nein. Aber was Jesus möchte, ist die Bereitschaft. Bin ich bereit, meine Position zu ändern? Möchte ich mal den Schritt wagen in Richtung Jesus? Der verletzte Mensch, die Dornen. Vers 22, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, welcher das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Jesus sagt mal, dass das eine Schaf von den 100 Schafe, also das eine Schaf, das in den Dornen steckt, möchte er rausholen. Möchte er die 99 warten lassen und sagen, ich möchte zurückgehen, um das eine Schaf zu befreien. Wenn du ein Mensch bist, der jetzt gerade wie unter Dornen lebt, Sorgen, Geld, Anerkennung, Ängste, ist das ein Zeichen alter Wunden. Was ich in der Seelsorge gemerkt habe, manchmal in der Kindheit gibt es so eine Dorne. Also ich habe so ein Fußproblem. Ja. Das heißt, wenn ich da der Schmerz größer wird, dann fängt man an zu humpeln. Und es gibt Leute, die humpeln das ganze Leben lang. Und das Typische bei Wunden ist, man macht einen Verband rum. Aber es wird dann immer größer mit der Zeit, der Verband, und immer schwerer. Das wird wie so ein Gips irgendwann mal im Leben. Das heißt, dass Menschen mit inneren Verletzungen von früher mit der Zeit fast nicht mehr laufen können. Sie sind wie gefesselt in den Verletzungen. Wenn man sich jetzt so vorstellt, da ist jetzt so eine kleine empfindliche Pflanze in den Dornen drin, dann gibt es den Wind, dann stößt man sich, dann gibt es immer noch mehr Verletzungen. Und dann kämpft dieser Mensch mit diesen Dornen. Und es wird immer noch schlimmer. Gleichzeitig kann es auch sein, dass jemand sich mit den Dornen versteckt der ist schuld. Meine Eltern sind schuld. Der andere Kollege ist schuld. Aber ist es die Lösung? Ich merke auch manchmal gerade in der Seelsorge, wie man hat dann die ganzen, den Verband rum und wenn man dann zum Arzt geht, was macht der Arzt? Er macht den Verband weg. Die Wunde wird sichtbar. Das ist wie der pharisäische Effekt sozusagen. Ich soll ja von außen schön erscheinen, also verbinde ich alles schön. Das heißt, von außen sieht bei mir dann vielleicht alles so schön aus. Ich habe mich gut getarnt. Aber die Verletzungen innen bleiben ungeheilt. Gehe ich zum Arzt, wird die Wunde ausgepackt. Und das Desinfektionsmittel kommt drauf und es tut weh. Aber danach geschieht die Heilung. Wenn ich die Position von dem in Dornen ist sozusagen eingeknauert, also auf dem Boden, in den Dornen, gefangener Mensch. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es außerhalb der Dornen aussieht. Vielleicht sagst du jetzt aktuell, wie kann das passieren, wie kann das gehen? Solange du in den Dornenbusch bleibst, verstehst du nicht, was Freiheit bedeutet. Aber Jesus kann kommen, wie bei dem Schaf. Das 100. Schaf oder das 99. Schaf, kommt Jesus und sagt, ich hol dich da raus, ich kann dich rausholen. Aber ich muss mähen, hilf mir. Der fruchtbare Mensch, Vers 23, auf das gute Erdreich gesät ist, aber bei dem, welcher das Wort hört und versteht, bringt dann auch Frucht, einer 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig, Matthäus 13. So ein Lieblingsvers von mir, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, ich dann auch mit ihm, trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Wenn ich nun die Position ändere, auf Jesus schaue, Jesus sagt nicht, bleib stehen, sondern auch bereit bin nachzufolgen, die Position zu ändern zum fruchtbaren Boden und sag, ich gebe mein Leben Jesus. Ich tue nicht nur sagen, akzeptiere Jesus, glaube passiv, sondern sage, ich gebe mein Leben Jesus, ich ändere die Position und schaue auf ihn. Bleibt in mir, sagt Jesus. Wir schauen auf Jesus. Es gibt auch viele Bibelverse darüber, zum Beispiel, fixiere deine Augen auf Jesus. Denn wo der Paulus sagt, er hat nichts anderes gewusst, außer Jesus und ihn gekreuzigt. Daraus ist eine Gemeinde entstanden. Einfach indem der Mensch seine Position ändert, einen Schritt zu Jesus macht und sagt, ich möchte mit dir mitgehen. Das Gleiche ist mit Hören. Bin ich weit weg von Jesus, höre ich schlecht. Das ist wie das Bild vom verlorenen Sohn, wo er dann zum Vater hingeht, in die richtige Richtung schaut und dann den Vater sieht und hört, wie er ganz anders war, wie er es sich vorgestellt hat. Egal, was ich falsch gemacht habe, ich kann zu Gott, dem Vater, kommen, der mit offenen Armen dasteht. Wenn ich zu Jesus hingehe und ihn rufe, dann gehe ich raus aus diesem schlechten Boden. Weg von dem Weg, weg von dem Fels, weg von den Dornen. Und ich werde befreit und kann ein Leben leben, das ich mir in dem Zustand zuvor nicht vorstellen konnte. Was sollen wir tun? Ich habe bemerkt in der letzten, jetzt auch gerade während der Corona-Zeit, oft war, wie kann Jüngerschaft kombiniert werden? Ab wann müssen wir jünger sein? Und einfach gemerkt, am Kreuz von Jesus, das sagt alles aus. Nachfolge. Deswegen steht im Vers 36 in Apostelgeschichte 2, Petrus sagt, den, den ihr gekreuzigt habt, das heißt die Juden, die hatten gesehen, die Römer hatten Jesus gekreuzigt. Und dann sagt Petrus, den, den ihr gekreuzigt habt. Und die merken, wegen uns, wegen unserer Schuld wurde er gekreuzigt. Jesus hat es nicht nur für sich selbst gemacht, sondern für uns Menschen, um uns zu erretten. Dann in Apostelgeschichte 2, 36, so sollt nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Und werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht selbst retten. Wir können uns nicht selbst befreien. Wir drehen, kehren um. Wir schauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Tut Buße heißt, kehrt um. Und ich sage dann, so wie ich gelebt habe, möchte ich nicht mehr leben. Das Alte, die Dornen, der steinige Weg, vielleicht wo viele andere Menschen gehen, das bringt mir keine Rettung, sondern ich möchte auf Jesus schauen. Wenn du auf Jesus schauen möchtest, was hindert dich dabei? Gibt es da Gründe, dass du sagst, ich kann nicht ganz auf ihn schauen? Jesus sagt, werf die Sorgen auf mich. Jesus sagt, hab keine Angst. Unsere Aufgabe ist, schau auf Jesus. Suche mich mit ganzem Herzen. Das heißt, nur auf Jesus schauen. Verstehst du wirklich, was das Kreuz bedeutet? Das Kreuz bedeutet zum Beispiel, dass ich nicht gut sein muss, um zu Jesus zu kommen. Das ist ein ganz typisches Missverständnis. Ich muss gut und perfekt sein, dass ich zu Jesus kommen darf. Komplett falsch. Wenn ich zu Jesus komme, verändert er mich. Ich komme, wie ich bin. Meine Aufgabe ist, zu Jesus zu kommen, egal wie es mir geht, egal was ich falsch gemacht habe, egal was ich denke und tue und Sorgen habe und Ängste habe. Ich komme zu Jesus. Das war das, was die Jünger gemacht haben. Der Sturm tobt und Jesus schläft im Boot. Das sagt, es gibt gar keinen Grund. Und die Jünger wecken ihn auf und sagen, rette uns. Sie schauen nicht mehr auf die Wellen, die da toben. Sie schauen nicht mehr auf das, was jetzt außen alles passieren kann. Sondern sie schauen weg von dem allem und schauen auf Jesus. Weil er weiß es besser. Jesus möchte dein Leben bestimmen. Du kannst ihm ganz vertrauen. Er weiß es besser wie wir. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, dass wir Versorgung brauchen. Er weiß, dass wir Schutz brauchen. Er weiß es besser wie wir. Jesus möchte uns seinen Frieden geben. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und versage nicht. Johannes 14, 27. Jesus möchte uns seinen Frieden geben. Wenn wir auf Jesus schauen, verstehen, dass es alles, was er getan hat, aus Liebe geschehen ist. Und merken, ja, vergib mir, ich rufe zu Jesus. Ruf mich an in der Not, er möchte uns erretten. Dann kommt eine Antwort von Gott. Er möchte uns erfüllen mit seinem Geist. Wenn ich ihm ganz vertraue, mein Leben gebe und ich suche mit ganzem Herzen, Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Jesus möchte uns durch seinen Geist seinen Frieden geben in unser Herz. Und wenn wir seinen Frieden in uns haben, dann können wir auch Friede zum Menschen weitergeben. Wir sind Licht der Welt. Wie viele Christen in der Corona-Krise so sich eingeigelt haben, so soll es nicht sein, egal was jetzt passiert. Gott möchte etwas Neues schaffen. Das war so ein Eindruck, das die letzten 2 Jahre irgendwie bei mir war. Das Neue schaffen in uns. Dass wir ihm ganz vertrauen, dass wir ganz auf ihn schauen, dass wir ganz aus ihm leben. Ein gutes Bild ist das Abendmahl. Das Abendmahl, kommen wir mal kurz. Jesus sagt in Johannes 6, 54, 55, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Ich möchte jetzt heute mal die Tradition vom Abendmahl brechen, wo es einfach so eine Routine geworden ist. Wenn Jesus sagt, wir sollen Teil von seinem Körper sein, indem wir das Brot essen. Das ist das Zeichen dafür. Heißt es ja, dass ich die Positionsänderung, dass ich bereit bin, diese Positionsänderung zu machen. Wenn ich Teil bin vom Leib von Jesus, gehe ich mit ihm mit. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wenn ich scharf sein will, soll ich auch bereit sein zu folgen. Wenn ich Teil sein möchte vom Leib von Jesus, die weltweite Gemeinde, und das Abendmahl, das Zeichen, das Brot zu essen, heißt, ich möchte Teil vom Leib von Jesus sein. Wenn dann Jesus als Kopf der Gemeinde sagt, Hand, bewege dich, und ich bin die Hand, dann bewege ich mich. Das Abendmahl ist das Zeichen, dass ich Bereitschaft habe, mit Jesus in seinem Leib zu sein und das zu tun, was er sagt. Und das Zeichen von dem Blut von Jesus am Kreuz. Wenn wir einfach uns das vorstellen, Jesus am Kreuz, er starb. Und das Blut reinigt uns. Das ist wie im normalen Körper. Das Blut hat das Immunsystem. Wir sind dann Teil vom Leib von Jesus. Und es reinigt uns. Er möchte uns vergeben. Egal, was in der Vergangenheit war, er möchte vergeben. Egal, was deine Dornen von der Vergangenheit war, er möchte vergeben. Es soll vergessen sein. Es soll keine Auswirkung mehr in deinem Leben haben. Jetzt können wir es verteilen. Und er nahm das Brot, also wir nehmen es nachher gemeinsam, nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 19 bis 20. Bevor wir das jetzt einnehmen, einfach schau auf Jesus. Wenn du merkst, da gibt es Hinderungsgründe, dass ich es nicht ganz kann, frag nachher jemand, bete für mich. Suche die Freiheit. Rufe zu Jesus, mach mich frei. Reinige mich durch das Blut. Ich bete. Herr Vater, wir stehen jetzt vor dir. Wir möchten alles loslassen. Alles loslassen, um mit ganzem Herzen dich zu suchen. Und dann sehen wir dich, Jesus, am Kreuz, wo du sagst, es ist vollbracht. Du hast dich geopfert, dass wir dir nachfolgen können. Dein Werk ist vollkommen, sodass wir nicht aus eigener Kraft etwas tun müssen. Jesus, zeige und offenbare uns jetzt die Kraft von deinem Tod am Kreuz, diese Kraft, die frei macht, und löse jetzt jede Bindung, die unter uns ist. Heile du Wunden in Menschen, berühre du uns jetzt auch online verbunden sind, lass uns ganz wirklich auf dich, Jesus, schauen, wie du am Kreuz gestorben bist, gelitten hast für den Weg zu dir, Gott. Sei befreit in dem Namen Jesus. Wir loben und preisen dich, Jesus. Danke, Vater. Das Brot, wie Jesus sagt, ich bin das Brot. Wir nehmen jetzt das Brot gemeinsam ein. Als Zeichen, ja, wir möchten Teil vom Leib von Jesus sein und das tun, was er als Kopf vom Leib sagt. Das ist der Kelch des neuen Bundes. Der neue Bund, wo wir nicht mit eigener Kraft probieren müssen, gut zu sein, sondern das Blut, das für uns vergossen ist, dass wir die Sünde und die vergeben bekommen und wirklich Jesus nachfolgen können. Nimm den Saft als ein Zeichen der Vergebung. Amen. Wir können aufstehen für den Segen. Vater, erfülle uns mit dem Mut, dich zu rufen in der Not, dich zu rufen auf dem Weg, aus vielleicht unserem steinernen Herzen zu rufen und es zu sprengen. Vater, erfülle uns mit deinem Geist des Friedens, dass wir Frieden Boden sein können in der Welt. Vater, sende du Friede in die Ukraine. Vater, bewirke du, dass die Soldaten aufhören zu kämpfen. Verwirre sie in dem Namen Jesus. Herr Vater, wir möchten dich bitten, dass du Putin offenbarst, dass seine Angst eine persönliche Sache ist und niemand dafür leiden sollte. Begegne du ihm in dem Namen Jesus. Wir möchten all diese Sorgen, die auf uns sind, egal was es ist, zu dir, Jesus, werfen. Weil wir möchten nicht diese Sorgen als eine Last mit uns herumtragen, wie manche hier tun, sondern sie zu dir, Jesus, werfen und ablegen, weil du sorgst für uns. Jesus, wir möchten, dass du der Kopf der Gemeinde bist, wo wir andauernd auf dich schauen und verstehen, was du am Kreuz getan hast. Dass wir erfüllt werden mit dieser Liebe, die die Menschen brauchen, diese unendliche Liebe deines Geistes, der uns ausgegossen werden wird, wenn wir dir ganz vertrauen, Jesus. Vater, räume alles aus, was uns belastet, und lasse etwas Neues geschehen, hier in der Gemeinde und drüber hinaus, in dem Namen Jesus. Amen.